Datenschutz Insider. Aus der Praxis für die Praxis. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.
Moin, herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Ich bin Thomas Rosin, Datenschutzbeauftragter und Berater für Daten- und Informationsschutz.
Moin, ich bin Bernd Schmidt, Fachanwalt für IT-Recht und Partner in der Kanzlei Planet Legal.
In unserem Podcast bekommst du einen besonderen Einblick in unseren Arbeitsalltag als Datenschutzbeauftragte. Wir wollen dir die typischen Aufgaben eines oder einer Datenschutzbeauftragten vorstellen und dir zeigen, wie wir diese genau bearbeiten. Und wenn du möchtest, dann kannst du uns dazu Fragen stellen, mitdiskutieren oder auch eigene Themen vorschlagen. Schreib uns dazu einfach einen Kommentar oder eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Heute sprechen wir über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Das liegt daran, weil man für dieses Thema vielleicht doch ein bisschen mehr Techniker als Jurist sein darf. Es geht um die sogenannten technischen und organisatorischen Maßnahmen. Im Datenschutz nennen wir diesen Themenbereich auch die Datensicherheit. Ja, und Bernd, was meinst du? Da können doch Anwälte noch mitreden?
Anwälte können ja bei allem mitreden, das ist ja, gehört ja zu den Voraussetzungen des Berufs. Aber du hast natürlich recht, das ist auf den ersten Blick ein technisches Thema und wahrscheinlich auch auf den zweiten Blick ein technisches Thema. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein Lieblingsthema im Datenschutz. Aber vielleicht ist es ja trotzdem ganz spannend, dass wir in dieser Konstellation zusammen sind. Inhaltlich können wir Juristen da, glaube ich, von euch Technikern eine ganze Menge lernen. Ich sage das jetzt mal so pauschal. Ich weiß, dass du natürlich auch in juristischen Themen bist. Ich pauschalisiere hier aber bewusst mal so ein bisschen. Ich freue mich riesig, dass wir das heute zusammen machen können und dass du mir vielleicht auch noch das eine oder andere beibringen kannst. Was ich mir vorgenommen habe, heute mit reinzubringen, ist so ein bisschen die Strategie, wie man mit so Themen im Datenschutz umgeht, mit denen man vielleicht nicht ganz so firm ist, weil das ja jeder hat. Ne? Also Datenschutz ist ja recht Technik und Organisation und jeder hat so seine Stärke und seinen Bereich, aus dem er kommt. Bei mir ist das ganz klar der rechtliche Bereich, also Jura. Aber ich brauche dann natürlich auch Strategien, wie ich in den Bereichen, wo ich nicht ganz so firm bin, durchkomme. Und das ist vielleicht das, was ich den Hörern heute mitbringen kann. Aber am Ende steckt natürlich doch ein bisschen Jura in allen datenschutzrechtlichen Fragen, weil das Thema natürlich auch anknüpft an Normen in der DSGVO und Bewertung von rechtlichen Begriffen, nämlich ne, was ist eine angemessene Maßnahme, was ist der Stand der Wissenschaft und Technik. Ne, das geht zuerst mal vom Gesetz aus und dann arbeitet man sich da so in die Technik vor. Bei dem ersten Teil sehe ich so ein bisschen meine Stärke. Je weiter wir dann sozusagen von dem Gesetzestext wegkommen, desto mehr haben die Techniker dann natürlich ihre Stärke. Aber vielleicht startest du einfach mal und erzählst den Zuhörern so ein bisschen, wo Toms in deiner Beratung eigentlich eine Rolle spielen.
Ja, tatsächlich ist das so, dass gerade so in der Anfangszeit, wenn ich mich mit einer Organisation beschäftige, meistens dann irgendwo mal mit so einer Art Erstbestandsaufnahme Audit, dann sind die Maßnahmen zur Datensicherheit, also sprich die Toms, einfach, ich sag mal, eine gute Hälfte von dem, was ich tatsächlich abprüfe. Insofern hat das allein vom Mengengerüst her für mich schon eine sehr hohe Relevanz. Und was ich feststelle ist, wenn ich mit Menschen aus Unternehmen über Datenschutz spreche oder auch ganz beliebt, wenn ich mir zum Beispiel irgendwelche Dienstleistungen angucke, IT-Dienstleistungen, und dann schaue, wenn ich das Thema Datenschutz ins Spiel bringe, was bekomme ich denn dann so für Antworten zurück? Das ist total spannend, weil Datenschutz wird häufig bei Nichtfachleuten damit assoziiert, dass das irgendwas mit Firewall, Virenschutz oder so zu tun hat. Manchmal vielleicht auch eher mit langen Datenschutzerklärungstexten, aber es passiert sehr, sehr häufig, dass Datenschutz erstmal mit diesem ganzen technischen Schutz verbunden wird. Und wenn ich dann auch mal bei Dienstleistern nachfrage, hey, sag mir doch mal, wie gut bist du im Datenschutz aufgestellt? Dann bekomme ich dann so Antworten, ja, Mensch, wir haben Informationssicherheitsbeauftragten, wir sind ISO 27001 zertifiziert. Oder der Klassiker, wir haben unsere Server in einem ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrum. Also wir können es nicht selber, aber unser Vermieter kann es. Und das hat ja nur mit dem klassischen Datenschutz jetzt mal aus fachlicher Sicht erstmal nur begrenzt etwas zu tun. Und das finde ich ganz spannend. Ansonsten, Datenschutz, Toms spielen bei mir eine Rolle, vor allen Dingen operativ, bei Datenschutzvorfällen. Ein großer Teil der Datenschutzvorfälle basiert darauf, dass an irgendeiner Stelle der Schutz von personenbezogenen Daten nicht funktioniert hat. Entweder weil Menschen was falsch gemacht haben oder die Technik was nicht richtig gemacht hat oder irgendwas dazwischen. Und insofern ist das nicht nur beim Einstieg und bei der Organisation des Themas Datenschutz relevant, sondern auch operativ taucht das immer wieder auf. Wie ist es bei dir?
Ganz ehrlich gesagt, zu 90% bei der Kontrolle von Dienstleistern. Also ich gebe meine Mandate offensichtlich ein bisschen anders an als du und stürze mich nicht zuerst in die Technik. Das mag mit der persönlichen Präferenz zu tun haben. Also ich kümmere mich in der Regel erstmal um Organisationsthemen und frage, wer kümmert sich um was und was macht er dann? Und schiebe dann sozusagen die Frage, ne, also wie muss jetzt eine Verschlüsselung aussehen oder wer darf jetzt auf irgendwas zugreifen? Diese technischen Themen schiebe ich dann so ein bisschen weg von mir hin zu den Leuten, die dann auch so ein bisschen mehr Ahnung davon haben, so in der Technik. Das ist vielleicht auch so ein Tipp, den die Nicht-Techniker unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitnehmen können. Ne? Also man geht das Thema von der Seite an, an der man sich auskennt. So dass es mich dann ehrlich gesagt wieder einholt, wenn die Themen juristisch werden. Und das ist dann klassischerweise bei der Dienstleisterprüfung. Also ich habe einen Auftragsverarbeiter, den ich onboarde. Und dann muss ich ja nach Artikel 28 sicherstellen, dass die Daten bei dem Dienstleister genauso sicher sind wie bei mir. Sprich, ich muss einmal gucken, dass die Vertragsklauseln da drin sind. Da gucke ich, also gibt es die Regel, ist die Regel so, wie sie sein soll? Gibt es da EuGH-Rechtsprechung, die da entgegensteht? Und dann im letzten Schritt oder im nächsten Schritt gucke ich dann, hat der Dienstleister ein TOM-Konzept, also hat er aufgeschrieben, wie er die Daten schützen möchte und ist das angemessen. So, das ist der erste oder häufig der erste Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftige. Und dann so Situationen, wo sich was ändert im Unternehmen, also irgendwie so eine Due Diligence zum Beispiel, ne? Ein Unternehmen wird verkauft und der Erwerber prüft dann das Unternehmen und dann wollen die halt gucken, ne, wie ist der Datenschutz denn aufgestellt und dann haben die irgendwann auf ihrer Checkliste das Thema TOM. Von daher, mich holt das Thema eher ein und ich vermute, du fängst dir das Thema, so könnte man es vielleicht zusammenfassen.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen, wir haben ja jetzt im Moment auch ganz klar einen Trend zur Informationssicherheit. Die Gesetzgebung rund um NIS-2, kritische Infrastrukturen und Lieferketten dazu. Da gibt es ganz viele Unternehmen, die sich da auch in Sachen Datensicherheit nochmal besonders organisieren müssen. Und da finden wir eigentlich die gleichen Themen wieder. Das heißt, das wäre mir auch wichtig, wenn wir Datenschützer von technisch-organisatorischen Maßnahmen sprechen, dann ist ein Großteil in der praktischen Umsetzung das, was die Menschen aus der Informationssicherheit sowieso schon kennen. Es gibt sicherlich noch ein paar Sachen dabei, also so datenschutzspezifische Sachen. Im Datenschutz kennen wir zum Beispiel so etwas wie Zweckbindung, also dass Daten immer nur für vorher festgelegte Zwecke verwendet werden dürfen. Und wenn ich das ändern will, dann habe ich auch hohe juristische Hürden. Und das muss ich natürlich auch in meiner Unternehmensorganisation sicherstellen. Das kann auch mal durch Technik passieren. Also das ist so eine Besonderheit, das macht der Kollege oder die Kollegin aus der Informationssicherheit eher weniger. Aber ich sag mal, mindestens 90% der Themen, die wir in der Datensicherheit haben, die kann ich dann in irgendwelchen Informationssicherheitsstandards wie in der ISO 27001, TISAX, VDS 10.000 auch tatsächlich nachlesen. Und das wäre auch direkt mein Tipp nochmal, auch an die Menschen, die du angesprochen hast, nämlich an die Nicht-Techniker. Wenn ich als nicht-technischer Datenschützer einen Blick auf eine Organisation werfen möchte zum Thema TOMS, dann kann es sich durchaus lohnen, sich mal mit den gängigen Informationssicherheitsstandards zu beschäftigen. Und das ist ja ein alter Hut, das gibt es jetzt seit Jahrzehnten. Da steht drin, wie richte ich mein Unternehmen gut aus, damit meine Unternehmensdaten gut beschützt sind. Die Informationssicherheit beschäftigt sich auch mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, die nicht personenbezogen sind. Aber zumindest für unsere personenbezogenen Daten ist das ein gutes Konzept. Und dann kann ich mir auch mal sowas wie Auditkataloge von diesen Normen besorgen. Aus der Literatur, von Kollegen und Kolleginnen, die das offen teilen. Und dann habe ich eine wunderbare Grundlage, eher aus der Management-Sicht die TOMS zu betrachten. Und das ist für viele Nicht-Techniker im Datenschutz viel vertrauter, als wenn sie direkt mit irgendwelchen IT-Lern über Firewall- und Virenschutz diskutieren.
Ja, ganz genau. Also die TOMS sind nämlich am Ende kein Selbstzweck und man macht das jetzt nicht, weil das eine regulatorische Anforderung ist, sondern ich sag mal zu 90% sollten Unternehmen das auch im eigenen Interesse machen, ne? Weil es ja darum geht, Daten, die ja auch ein wirtschaftlicher Wert für das Unternehmen selbst sind, eben zu schützen, dass diese nicht öffentlich bekannt werden. Genau das, es passt jetzt eigentlich ganz gut, ne, so die Frage mal aufzugreifen, wie erstellt man eigentlich so ein TOM-Konzept? Und da gibt es sozusagen das Erste, was man sich natürlich überlegen muss, so für was erstelle ich jetzt das TOM-Konzept? Ne? Also welche Anwendungen, welche Infrastruktur möchte ich jetzt besprechen? Ne? Also möchte ich irgendwie zum Beispiel für ein Rechenzentrum ein TOM-Konzept machen oder für eine Anwendung? Aber wenn man das gemacht hat, dann ist sozusagen in einem sorgfältig oder einem gut aufgestellten Unternehmen das meiste schon da. Ne? Wenn man nämlich eine IT-Sicherheit hat und eine Informationssicherheit, dann haben die sich schon gekümmert darum, dass die Daten da dann auch sicher sind, sodass dann für die Juristen, die dann ein TOM-Konzept machen wollen, ne, zum Beispiel für eine Anwendung, die erste Aufgabe ist, einfach mal zu gucken, was denn da ist. Ne? Also gibt es ein Zugriffskonzept, gibt es Verschlüsselung, wenn Daten irgendwohin übertragen werden. Und da ist man sehr gut beraten, sich die Leute mal zusammenzuholen, ne? Die IT-Sicherheit, die Informationssicherheit, was es da auch immer geben mag. Und mit denen einfach mal denen sozusagen so ein Stichwort zu geben. Ne? Also wie sind die Daten jetzt zum Beispiel geschützt, wenn sie in das Rechenzentrum transportiert werden? Was passiert, wenn das Rechenzentrum abbrennt? So diese klassischen Fragen einfach zu stellen und mehr oder weniger zuzuhören und das zu protokollieren. Und im Idealfall hat man dann schon 80% oder 90% von seinem TOM-Konzept.
Ja, kann ich absolut bestätigen. Wobei eine Einschränkung vielleicht, das, was du beschrieben hast, das finde ich in großen Unternehmen, aber ich sag mal so, der durchschnittliche Dienstleistungs- oder Industrieunternehmer, manchmal sind das ja auch so inzwischen schon im Industriebereich so kleine Unternehmensgruppen, ich sag mal so 500, 1000, 1500 Beschäftigte, an mehreren Standorten, da finde ich häufig diese Strukturen nicht. Ein Großteil meiner Kunden, die so historisch gewachsen sind, mal ein kleines Industrieunternehmen aufgekauft haben, um einen Standort sozusagen da zu entwickeln. Die haben eine IT-Leiter, die haben 2, 3, selten mal 5, vielleicht mit Aushilfen und einem abgestellten Mitarbeiter von einem IT-Dienstleister an IT-Mitarbeitern und dann ist vorbei. Da gibt es keinen Spezialisten für Security, da gibt es keinen Spezialisten für irgendein IT-Einzelthema. Sondern da arbeiten eine Handvoll Universalisten aus der IT und denen kannst du, oder die erzählen dir dann gerne was. Ja, natürlich haben wir Virenschutz, natürlich haben wir Firewall, aber da fehlt eine Brücke zu den klassischen TOMs, nämlich, dass das nicht nur Einzelmaßnahmen im lockeren Verbund sind, sondern dass ich drumherum auch einen Prozesse habe und Zuständigkeiten und Kontrollen, damit ich sicherstelle, dass das Ganze auch irgendwie sinnvoll, lückenfrei und funktionsfähig ist. Und das ist halt das, was du in diesen Normen wiederfindest.
Genau, also ich stimme zu, dass sozusagen im Mittelstand diese Organisationsebene fehlt, aber trotzdem finde ich häufig die konkreten Maßnahmen dann doch. Ne? Also ich habe dann vielleicht nicht den Ansprechpartner Informationssicherheitsbeauftragte, sondern den Ansprechpartner IT, der mir dann aber trotzdem sagen kann, ne? Also wir schließen unseren Serverraum im Keller ab und den Schlüssel habe ich und der Geschäftsführer, ne? Oder der sagen kann, ne? Wir haben eine E-Mail-Verschlüsselung installiert. Ne? Also da häufig ist dann die Maßnahme dann doch umgesetzt. Man muss nur so ein bisschen intensiver suchen.
Ja. Das ist zumindest genau das, was ich eben meinte, was ich bei meinen Einstiegsaudits auch besonders gerne mache. Also das Kundenklientel, das mich anspricht oder auch das einfach zu mir passt von meiner Beratung her, das hat häufig Herausforderungen im technischen Bereich und möchte das in erster Linie aus der Motivation heraus besser aufstellen, weil entweder sie sagen, wir müssen uns besser ans Gesetz halten, oder weil sie sagen, unsere Kunden treten uns ins Kreuz, wenn wir da nicht besser aufgestellt sind. So, und das heißt, gerade mein Kundenklientel zeigt am Anfang da besondere Defizite. Und dann laufe ich halt auch so durch die Räume und gucke mir das an. Wobei ich laufe auch in den Keller und gucke, ob die Tür vom Serverraum abgeschlossen ist. Ich gucke mir aber auch das Schloss an und habe in meinem Kofferraum, wenn ich mit dem Auto anreise, normalerweise so ein, wie die Feuerwehr, so ein Notöffnungskasten, wo ich dann auch sagen kann, hey, das ist, der Zylinder taugt nichts. Und dann, haha, doch, ich habe Ahnung davon. Dann hole ich mal das Köfferchen raus. Also ich habe da mal so einen Kurs gemacht, das bis zu einem gewissen Niveau kann ich das. Also ich gehe dann noch einen Schritt in die Tiefe und zeige auch wirklich auf, wo funktioniert es nicht. Und dann, das Thema E-Mail-Verschlüsselung ist total toll. Ich finde es dann zum Beispiel viel spannender, an die Multifunktionsgeräte zu gehen und gucken, ob ich dann eben in den Einzelpapiereinzug mal eben den ganzen Ordnerinhalt reinlegen kann und dann eine externe E-Mail-Adresse schicken kann. Okay, das mit dem Ordner spare ich mir. Ich nehme dann meistens irgendwie ein Leerblatt, wo ich was draufkritzle. Aber in 80% der Fälle funktioniert das. Und ich finde das spannend. Da sieht man genau den Unterschied unserer unterschiedlichen Ansätze. Und ich wette, das, was ich bei der Technik gerade vielleicht noch eine Ebene tiefer mache, das machst du in deinem Fachgebiet auch viel tiefer und intensiver, als ich das machen kann.
Ja, wobei ich diese Rundgänge durchs Unternehmen auch sehr schätze und da auch schon sehr skurrile Geschichten hatte. Also ich erinnere da einmal so einen Serverraum, das hat man heute ja immer weniger, ne? Aber das war noch so ein klassischer Serverraum, der nicht abgeschlossen war. Und wenn man dann die Tür aufgemacht hat, stand da das Fahrrad vom Geschäftsführer drin, also war so ein Innenstadtbüro und das Kopierpapier lagerte da drin. Das ist dann für das TOM-Konzept dann natürlich schon so eine gewisse Herausforderung. Die Begründung war, es sei eben kein Server, reiner Serverraum, sondern auch ein Server- und Lagerraum. Das haben wir dann abgestellt, ne? Also der Geschäftsführer hat dann sein Fahrrad dann auch im Hof geparkt und das Papier haben wir dann vor die Tür gestellt. Aber solche Funde habe ich dann auch, obwohl ich das mit dem Dietrich, das würde ich jetzt nicht machen.
Klar, ja. Aber lass uns doch dann mal so ein bisschen aus der technischen Organisation mal einen Blick in das Gesetz werfen. Ich würde dir mal gerne folgenden Ball rüberwerfen. Ich mache ja Datenschutz auch schon ein bisschen länger als sozusagen jetzt die jungen Kollegen, die sich gerade mal mit der DSGVO beschäftigt haben. Ich kenne das alte Datenschutzrecht in Deutschland auch gut. Es gab früher eben dieses Bundesdatenschutzgesetz alt. Und ein Klassiker in diesem Gesetz war die Anlage zu Paragraph 9, Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz. Also das kennt wahrscheinlich heute keiner mehr, aber das war quasi so ein, ich glaube, es war so im Gesetzestext so maximal anderthalb Seiten, mit runtergeschriebenen Buzzwords. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, das sind die Schutzmaßnahmen, die Unternehmen oder Organisationen zu treffen haben. Und da standen dann solche Buzzwords wie Zutrittskontrolle, Zugriffskontrolle, Zugangskontrolle, Trennungsgebot. Also Buzzwords, die heute auch immer wieder auftauchen. Und was mich furchtbar gewurmt hat, auch damals schon immer, das, was sich da irgendwann Jahre vorher mal jemand ausgedacht hat, dass, wenn ich das umsetzen wollte, das passte überhaupt nicht zu meiner Arbeitsweise. Das waren Dinge, ja, vor 5 Jahren als der Gesetzestext geschrieben wurde, da ist man vielleicht so vorgegangen, aber das tut doch heute kein Mensch mehr so. Und ich finde, wenn der Gesetzgeber versucht, sich mit Technik zu beschäftigen, dann funktioniert das ganz häufig nicht. Und wie ist das heute nach deiner Einschätzung oder wie erlebst du das?
Ja, also ich hatte mir auch noch die Frage aufgeschrieben, ne, ob du irgendwie Fan bist von den alten Schutzzielen oder ob du eher sozusagen diese neue Formulierung mit diesem risikobasierten Ansatz magst. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Ich fand die alte praktisch. Also so ein bisschen von Juristen für Juristen, könnte man sagen. Das ist ja so eine Abhack-Logik, ne? Also ja. Der Jurist, der sich nicht, also heute muss man ja irgendwie gucken, also was für eine Infrastruktur, was für Daten schütze ich denn, ne, wie hoch ist da das Schutzniveau? Da muss man halt so eine Risikoabwägung treffen und dann halt eine angemessene Maßnahme definieren und auch immer wieder gucken, ne, also ist das denn jetzt noch angemessen oder haben sich sozusagen die Angriffsvektoren geändert, ne, muss ich da irgendwie nachbessern, ne, und man hat vielmehr den Auftrag irgendwie so zu prüfen, zu evaluieren, anzupassen und zu rechtfertigen und im BDSG alt war es halt so eine schöne Abhackliste im Prinzip, ne? Also da hatte man, also ich habe das immer das Zwiebelprinzip genannt, ne? Also man kann sich das Unternehmen oder die Daten im Unternehmen vorstellen, wie so durch so verschiedene Zwiebelschichten geschützt und man steht jetzt vor der Zentrale, ne, da muss man erstmal in das Gebäude rein, ne, ist die Tür abgeschlossen, ne, da muss man nochmal irgendwie in den Serverraum oder in den Serverschrank, das ist auch nochmal irgendwie abgeschlossen, ne, also auch für Juristen wunderbar nachzuvollziehen, gar nichts Technisches oder wenig Technisches, ne, sondern man hat halt eine Tür und ein Schloss, ne, und dann irgendwann mit der Zugriffskontrolle wird es dann irgendwann mal so ein ganz bisschen technisch und bis dahin kann man eigentlich nur abhaken, ne? Also gibt es irgendwie einen Pförtner-Check, die Zutrittskontrolle erfüllt, ne? Ist der Serverschrank abgeschlossen, Check, ne? Die Zugangskontrolle dann erfüllt, also für Juristen super, aber ich verstehe deinen Punkt, dass es natürlich auch damals schon für ganz, ganz viele Konstellationen nicht gepasst hat, ne? Also wenn du für eine Web-Applikation ein TOM-Konzept gemacht hast, Da hat auch damals irgendwie das mit der Zutrittskontrolle schon immer irgendwie so ein bisschen gehakt, ne? Weil, ja, ne, will man jetzt überlegen, ob in den 125 Amazon-Rechenzentren weltweit irgendwie da jetzt ein Pförtner davor sitzt oder was will ich da eigentlich aufschreiben, ne? Also von daher, gepasst hat es nicht. Praktisch war es aber schon, muss ich sagen.
Ja, das Problem, wenn ich dann sozusagen am anderen Ende der Fertigungskette für einen funktionsfähigen Datenschutz in einer Organisation, wenn ich dann diese damals, ich weiß nicht, es waren noch irgendwie 8, 10 Einzelpunkte, die da aufgelistet wurden, wenn ich mir die geschnappt habe und habe versucht, auch gerade in meiner Anfangszeit treuen Glaubens, dass der Gesetzgeber da schon was Sinnvolles gemacht hat, das umzusetzen und das in der Praxis darzustellen. Ich habe halt immer wieder Bereiche gesehen, wo ich gedacht habe, das ist ja gesetzlich gar nicht gefordert, aber das muss doch sein, das ist doch wichtige Voraussetzung. Oder wie soll ich, genau wie du gesagt hast, jetzt hier in der Cloud mich mit dem Thema Zutritt beschäftigen, also dass Menschen räumlich sich in die Nähe des Servers bewegen können. Das hat doch mein Cloud-Anbieter schon längst gelöst. Das passte irgendwie nicht. Und das, was der Gesetzgeber ja jetzt neu oder anders gemacht hat, wenn wir auf sowas wie die Datenschutzgrundverordnung schauen, dann ist er ein Stück weit, nicht vollständig, aber ein Stück weit davon abgegangen, dort einzelne Maßnahmen vorzuschreiben. So von wegen, du musst Schlösser in der Tür haben, jetzt salopp ausgedrückt, steht da nicht mehr. Sondern da stehen jetzt Ziele drin, die man erreichen muss. Und das finde ich wieder toll. Die hat man sich ausgeliehen aus dem Bereich der Informationssicherheit. In der Informationssicherheit, also nicht nur personenbezogene Daten, sondern auch alle anderen schützenswerten Daten in der Organisation. Auch da gibt es Schutzziele. Und da möchte ich erreichen, dass die Vertraulichkeit der Daten gesichert ist, sichergestellt ist. Das heißt, dass nur die Menschen, die wirklich mit diesen Daten Kontakt haben sollen, auch diesen Kontakt bekommen, dass die Verfügbarkeit der Daten sichergestellt wird. Das heißt, dass die Daten immer dann verfügbar sind oder vorhanden und zugreifbar sind, wenn ich sie auch brauche. Und auch, dass die Integrität der Daten sichergestellt ist. Das heißt, sie sind richtig, vollständig auf dem aktuellen Stand. Und da hat der Gesetzgeber, finde ich, mal was richtig Gutes gemacht, weil das stimmt, auch noch in 10 Jahren oder in 20 Jahren. Dieser Teil des Gesetzes, der kann eigentlich für den Rest des Daseins des Datenschutzes genauso beschrieben bleiben. Und der passt sich automatisch immer wieder an. Und das hat der Gesetzgeber auch reingeschrieben. Er hat nämlich gesagt, das, was du dafür tust, um die Ziele zu erreichen, das muss einfach dem Stand der Technik entsprechen.
Ja, so, genau.
Deswegen finde ich es cool.
Genau, es passt sich automatisch an, heißt natürlich, die Verantwortlichen passen das an. Ne? Also das heißt natürlich nicht, dass sich das im Unternehmen automatisch anpasst.
Ja, richtig.
Aber jetzt helft doch mal uns armen Juristen. Also es gibt ja irgendwie, ne, wenn man jetzt irgendwie die Aufgabe hat, so ein TOM-Konzept zu machen, ne, wir stellen uns mal vor, ne, ich arbeite bei irgendeinem Startup, wir haben irgendeine Web-Applikation gemacht für irgendwas, eine Dating-App oder irgendwie eine Getränkebestell-App oder irgendwas, was die Welt braucht. Und jetzt muss der arme Hausjurist oder der arme Datenschutzbeauftragte muss jetzt so ein TOM-Konzept machen. Also früher hätte er sich halt einfach diesen Anhang zum BDSG genommen und gesagt, oh, ich guck mal, ne, was ist denn jetzt die Zugangskontrolle, was ist jetzt die Zutrittskontrolle und hat da dann irgendwas aufgeschrieben. Und jetzt ist er schon so ein bisschen alleine, ne, mit irgendwie angemessenen Maßnahmen, Stand der Technik und ne, da fängt er fast an zu weinen. Und die eine Strategie ist da ja, ne, auch wieder so ein juristisches Muster, so ich mache das, was ich immer gemacht habe, ich nehme einfach weiter den Anhang zum BDSG, das machen ja viele. Aber vielleicht hast du ja noch eine Idee, wie man es besser machen kann.
Ich würde tatsächlich die Idee des Gesetzgebers aufgreifen und mir ein bisschen was ausleihen aus dem Fachgebiet der Informationssicherheit. Ich hatte eingangs schon gesagt, es gibt Standards. Da haben Menschen schon vor im Zweifelsfall Jahrzehnten sich überlegt, was muss ich tun, um sicherzustellen, dass die Daten in dem Unternehmen gut beschützt sind. Und das hat sich im Laufe der Jahre natürlich entwickelt. Und es gibt auch nicht nur einen, sondern mehrere Standards aus, ich sag mal, etwas unterschiedlichen Kameraperspektiven, von unterschiedlichen oder aus unterschiedlichen Kontexten heraus entwickelt. Also sowas wie TISA, kommt aus der Automobilindustrie, da macht man auch ein bisschen Datenschutz mit. Sowas wie ISO 27001 ist ein internationaler Standard, eine VDS 10.000 oder jetzt neu eine 10.100, wenn man noch NIS 2 mit abdecken möchte, kommt eher aus dem deutschen, aus dem versicherungstechnischen Bereich, aber ist inzwischen auch schon internationalisiert. Und so gibt es diverse Standards, die aber alle das gleiche Thema abdecken. Es gibt einige Standards, da, wenn ich da reingucke, und da würde ich jetzt zum Beispiel mal sagen, das ist eine VDS 10.000 oder 10.100 als kleiner Standard für den Mittelstand. Das kann aber auch ein BSI-Grundschutzstandard sein, ein typisch deutscher Standard. Die haben die Eigenschaften, dass sie nämlich in den vorgefertigten Unterlagen, wo beschrieben ist, was muss ich denn tun, da haben sie auch Bereiche, wo steht, wo nochmal viel differenzierter beschrieben ist, wie ich bestimmte Sachen machen muss. Und das hilft mir sehr. Also wenn ich jetzt einen Juristen hätte, der sich oder Juristin beschäftigt sich zum ersten Mal mit der technischen Seite des Datenschutzes und stellt mir genau die Frage, Thomas, wo kann ich mich entlanghangeln? Da würde ich sagen, bitte ab jetzt nicht mehr die Anlage 1 zum Paragraphen 9 BDSG alt, sondern dann schnappt ihr doch bitte mal die VDS 10.000. Gibt es schon eine ganze Weile. Das sind irgendwie nicht ganz 40 Seiten DIN A4. Abzüglich Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Begriffsdefinition und Einleitung wird das schon deutlich weniger. Und da steht drin, was eine kleine oder mittelständische Organisation tun sollte, um vernünftig aufgestellt zu sein, was das Thema Datensicherheit angeht. Und da finde ich dann auch wirklich Einzelmaßnahmen aufgelistet, um die ich mich kümmern muss. Da stehen noch keine fertigen Konzepte drin, aber da steht mehr drin als nur Zutritts- oder Zugriffsschutz. Wenn ich sage, okay, das ist mir jetzt irgendwie zu versicherungstechnisch, also ich mag das nicht, ich will lieber was Internationales haben, dann schnappe ich mir die Anlage 1 von der ISO 27001 oder ich schnappe eben das BSI-Grundschutzhandbuch. In diesen Dokumenten werde ich viele Dinge finden. Und wer aus der Automobilindustrie kommt und sozusagen in dem Zulieferbereich oder Dienstleisterbereich der Automobilindustrie ist, schnappt sich dann bitte das VDA-Dokument für den TISAX-Standard. Das ist eine ganz große Excel-Tabelle. Da steht für verschiedene Themenbereiche runtergelistet, was muss ich jetzt alles tatsächlich, womit muss ich mich genau beschäftigen? Und so ein Ding, so eine Liste, wenn ich mir einmal meine Lieblingsliste rausgesucht habe, vielleicht habe ich sie dann auch schon so ein bisschen auf meinen Branchen- und Arbeitsbereich angepasst, die kann ich immer wieder verwenden und die funktioniert auch bei einer Applikation, bei einer einzelnen Cloud-Anwendung, die funktioniert aber auch für eine gesamte Organisation. Wie bei der langen Liste aus dem alten BDSG gibt es natürlich schon mal einzelne Punkte, die dann vielleicht auf meinen spezifischen Anwendungsfall nicht passen. Also Zutritt ist ein Thema, da kümmere ich mich vielleicht nicht immer drum. Und so gibt es auch in diesen anderen Listen Themen, wo ich sage, ja okay, ich mache jetzt hier führe jetzt hier eine Cloud-Anwendung ein und da ist das Thema Schutz vor Schadsoftware vielleicht gerade mal nicht so relevant. Aber trotzdem, mit diesen Listen habe ich die Möglichkeit, mich nach dem Stand der Kunst perfekt, auch als Nicht-Techniker entlang zu hangeln. Und damit habe ich auch die Gelegenheit, die richtigen Fragen zu stellen.
Ja, spannend. Also das geliebte, die geliebte Anlage zum BDSG schmeißen wir lieber weg, wir Juristen.
Ich freue mich auf den Tag, wenn ich mal einen Monat lang keinen einzigen Auftragsverarbeitungsvertrag prüfen darf, wo nicht eine TOM-Anlage bei ist, die noch nach diesen alten Rubriken aus der alten Anlage gestaltet ist.
Ja, sehr gut. Genau, vielleicht ein bisschen andere Perspektive nochmal auf das Thema. Das heißt, es sind ja nicht nur technische Maßnahmen, sondern eben auch organisatorische Maßnahmen. Und in der Vorbereitung auf die Aufzeichnung heute habe ich mal so ein bisschen recherchiert, was sagen so Aufsichtsbehörden, was sagen so Gerichte und fand da eigentlich ganz spannend, was da die Datenschutzbehörden und vor allem das ETSA-Papier ist, glaube ich, zu Privacy by Design sagt, dass TOMs eben nicht so eine Art Pflaster sind, die man so hinterher draufklebt, ne? Also man guckt sich an, was man so tolles technisch gebaut hat, sondern dass man das bei allen Prozessen im Unternehmen von Anfang an mitdenken sollte, ne? Also wenn man irgendwie eine neue Software anschafft, dass man dann direkt bei dem Anschaffungsprozess schon guckt, wie ist sie denn technisch, organisatorisch abgesichert, wenn man was Eigenes baut, dann natürlich auch. Würdest du das unterstützen? Siehst du es auch so?
Definitiv. Es ist wie beim Zähneputzen. Je früher ich damit anfange, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich doch lange gesunde Zähne habe. Und das ist bei Schutzmaßnahmen auch nicht anders. Das ist aber auch bei den juristischen Themen, die ich im Datenschutz habe, genauso. Du wirst es auch kennen, wie oft kommen Unternehmensansprechpartner auf uns zu und sagen, hey, wir haben mal eine Frage zum Datenschutz, aber in Klammern eigentlich haben wir es schon längst realisiert und sind schon fertig und wollen hinterher nur noch mal einen Okay-Stempel haben, dass wir es richtig gemacht haben, und zwar ohne Beratung. Das funktioniert ganz häufig nicht. Das heißt, wer möglichst früh anfängt, sich Gedanken zu machen um den Datenschutz, um den Schutz, der wird auch in der Umsetzung viel erfolgreicher sein. Das bedeutet, ich muss ein bisschen früher was Zeit und vielleicht auch Geld investieren, hat aber den Vorteil hinten raus, ich bin rechtzeitiger fertig, ich bin pünktlicher fertig und ich muss es dann hinterher nicht nochmal draufkleben, weil ein wirksames Draufkleben kostet viel mehr Geld. Ja, also insofern, wer früh kommt, gewinnt an der Stelle.
Ja, super. Genau, ich weiß nicht, hast du noch ein...
Ich würde den Begriff organisatorische Maßnahmen gerne nochmal aus einer anderen Kameraperspektive beleuchten. Du hast recht, ich habe ja mich eben sehr auch auf Technik konzentriert. Ich sprach von Schutz vor Schadsoftware und Firewall. Da sind wir ja mittendrin in Bits and Bytes. Wenn ich von Datensicherheit oder Informationssicherheit spreche und möchte sie wirksam implementieren, dann ist es eben nicht nur der technische Teil. Das ist so, als würde ich in den Baumarkt gehen und begeistert mir meinen Einkaufswagen voll machen mit den coolen Werkzeugen, die da überall sind, und fahre dann raus und sage so, jetzt baue ich mein Gartenhaus oder saniere mein Haus. Da fehlt irgendwo was dazwischen. Und das ist der organisatorische Teil. Dazu gehört, dass ich mir Gedanken mache, wer ist verantwortlich für bestimmte Themen? Wer kümmert sich darum? Und wenn ich einen Punkt raussuchen sollte, der am häufigsten fehlt, der aber für einen nachhaltigen Schutz von Daten mit der wichtigste organisatorische Punkt ist, dann sind das sogenannte Wirksamkeitskontrollen. In fast allen Fällen erlebe ich es so, dass Organisationen, wenn sie sich da mal um den Schutz kümmern, gilt aber auch für die juristischen Pflichten im Datenschutz, dass sie das irgendwie einmal machen. Angefangen von den Verarbeitungsverzeichnissen, die alle ein Aktualisierungsdatum 2018 tragen, Einführung oder Zeitpunkt, ab dem die DSGVO dann eingehalten werden musste, bis hin zu eben irgendwelchen Konzepten, die man einmal gemacht hat und jahrzehntelang lebt. Das funktioniert nicht. Ich muss auch immer wieder kontrollieren, ob das, was ich mir überlegt habe, ob das heute noch funktioniert. Und das sind Wirksamkeitskontrollen. Da nehme ich mir mal ein Testvirus auf dem USB-Stick und stecke den auch, also, aber bitte vorher absprechen, und stecke den mal in meine Unternehmensnotebooks und guck mal, ob der Virenscanner anschlägt. Weil ist ja toll, wenn ich mir eine super Lizenz von einem Virenscanner gekauft habe als technische Maßnahme. Aber wie oft erlebe ich das, dass man vergessen hat, Einzelsysteme anzubinden an das Ding. Das heißt, wenn die Virus haben, dann schreit das Ding auch nicht. Das schreit auch nicht von alleine, mir fehlt hier ein System, weil das weiß ja nichts von dem System. Und diese Wirksamkeitskontrollen sind für mich ein ganz wichtiger organisatorischer Schlüssel, um dafür zu sorgen, dass es am Ende einfach funktioniert.
Ja, vielleicht passend dazu, sozusagen der Faktor Mensch, ne? Also es fällt ja auch so ein bisschen in den Bereich Organisation rein und ist so ein bisschen eine Binsenweisheit, aber es ist ja, aber es bleibt ja trotzdem eine Weisheit, dass sozusagen der wirksamste technische Schutz eben unterlaufen werden kann, wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen. Ne? Von daher der Klassiker, den einfach mal einen USB-Stick auf den Parkplatz zu schmeißen und mal zu gucken, was passiert, würde ich sagen, ist eine einfache Wirksamkeitskontrolle, aber auf jeden Fall eine sinnvolle. Du hast es am Anfang angesprochen, ne? Also wo wird das Thema bei dir relevant? Bei Sicherheitsvorfällen, ne? Also wenn Daten verloren gehen. Und da habe ich auch so eine also klar gibt es auch irgendwie die Hacking-Fälle, ne? Also wo irgendwie mit Brute Force oder welchen technischen Maßnahmen auch immer irgendwie versucht wird, irgendwie sich Zugang zu verschaffen. Aber meistens ist es halt dann doch irgendwie eine menschliche Nachlässigkeit gewesen, ne? So ein Mitarbeiter, der auf eine Phishing-E-Mail geklickt hat, oder der verlorene Laptop, ne? Also das ist auch irgendwie in der Liste der Datenschutzvorfälle bei mir ist der verlorene Laptop relativ weit oben. Das passiert schon regelmäßig. Und da kann man sich ja auch mal fragen, also man sollte ja so in so Bedrohungsszenarien denken, also was passiert, wenn, ne? Und was passiert denn, wenn ein Mitarbeiter den Laptop im Bahnhof stehen lässt? Ne? Also es ist auch ein Kollegen von mir in der Kanzlei, wo ich mal gearbeitet habe, passiert, ne? War in Köln am Bahnhof, dreht sich um und plötzlich war dann seine Tasche weg, inklusive Laptop. Und dann fragt man sich natürlich, ne? Also waren die Daten selber auf dem Laptop drauf? Oder waren sie vielleicht, ne, war der Laptop nur der Zugang? Waren sie? Ne, waren sie denn verschlüsselt? Ja, weiß ich nicht. Man weiß es nicht, ne? Und selbst wenn sie verschlüsselt waren, ne, war er denn ausgelockt? Ne? Also hatte er seinen Laptop so, ne, dass man nicht einfach nur den Deckel aufmacht. Und das sind so ganz niederschwellig kaum technische Wirksamkeitskontrollen, die eigentlich jeder machen kann. Ne? Also da braucht man, das schafft dann auch der Jurist, ne? Dass man sich mal fragt, so was passiert denn eigentlich, wenn? Und passiert dann was Schlimmes, dann ist das immer eine ganz gute Indikation, dass das Tom, ne, dass die Toms noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, ja, dann ist es halt verschlüsselt, ne? Dann ist halt der Laptop weg, dann hat man 300 Euro Schaden. Egal, ne? Aber wir sind sicher, dass keiner auf die Daten zugreift. Dann ist das ein Indiz dafür, dass das TOM-Konzept oder die Maßnahmen technisch und organisatorisch passen.
Ja. Ich würde gerne, wenn du erlaubst, noch mal so ein bisschen wieder mehr Richtung Gesetz gehen. Ich habe da, hab da etwas, was du, glaube ich, viel besser beantworten könntest als ich. Zumindest in meinem Beratungsumfeld passiert es sehr häufig, dass noch mal klargestellt werden soll, was ist denn wirklich gesetzlich verlangt? Da geht man eventuell anders mit um, als alles das, was darüber hinausgeht, wo ich dann sage, okay, das mache ich dann, weil der Kunde es verlangt, das mache ich, weil ich es selber vernünftig finde. Und dieses Rausarbeiten, was ist das gesetzlich geforderte Minimum, taucht halt immer wieder auf. Insbesondere übrigens auch bei Lieferanten-Audits, wo man auch immer wieder diskutiert, wie viel muss denn ein zum Beispiel IT-Dienstleister, ein Cloud-Dienstleister an Schutz anbieten und wo kann man auch Schutz nachfordern mit zum Beispiel der Begründung, hey, das ist doch gesetzlich gefordert. Das ist manchmal viel hilfreicher, als zu sagen, hey, das ist doch vernünftig für deine Dienstleistungserbringung. Und was ich weiß, also für die Nicht-Juristen, es gibt so einen Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung, da steht dann halt auch das drin, welche Schutzziele erreicht werden müssen. Da stehen auch so ein paar andere Buzzwords wie zum Beispiel Pseudonymisierung oder so drin, wo der Gesetzgeber es dann doch wieder nicht gelassen hat, Einzelaspekte zu nennen, aber so what, das ist in Ordnung. Ich sehe, dass es im Gesetz an anderen Stellen auch immer wieder das Wort technisch-organisatorische Maßnahmen gibt. Und diese unterschiedlichen Stellen im Gesetz, die adressieren unterschiedliche Personen. Und kannst du mir nochmal helfen, dabei zu sortieren, was ist denn jetzt wirklich gesetzlich gefordert und wer ist denn der Verpflichtete? Wer muss sich darum kümmern?
Ja, ich glaube, da müssen wir erstmal gucken, welche Stellen wir da uns mal angucken. Ich pick mir mal eine raus, die ich auch häufig irgendwie zu packen habe. Das ist irgendwie Artikel 28. Das ist der Fall, dass ich ein drittes Unternehmen beauftrage, Daten für mich zu verarbeiten. Also im einfachsten Fall habe ich jemanden, der meine Daten in einem externen Rechenzentrum speichert. Ne, das ist der sogenannte Auftragsverarbeiter, der dann dem Verantwortlichen gegenüber einmal nachweisen muss, dass er die Daten nach dem auch wieder, ne, Stand der Technik und eben angemessen für die Daten und gemäß dem Vertrag verarbeiten muss. Also da ist sozusagen die originäre Pflicht bei dem Dienstleister und das muss er dann gegenüber dem Verantwortlichen nachweisen und der Verantwortliche selber muss es aber eben auch kontrollieren. Genau, und sozusagen die Schwelle, über die man eben an verschiedenen Stellen rüber muss, ist eben, ne, also die Angemessenheit der Maßnahme im Hinblick auf die Sensitivität der Daten, sage ich jetzt mal untechnisch. Ne? Also man muss sich im ersten Schritt angucken, welche Daten sind da denn drin? Ne? Sind das Gesundheitsdaten, dann hohes Level, ne? Oder sind das, weiß ich nicht, ist das eine mehr oder weniger öffentliche E-Mail-Adresse, dann eher geringes Level? Und dann muss es eben angemessen sein, nach dem Stand der Technik für eben diese konkrete Verarbeitung. War das jetzt sehr juristisch? Hilft das trotzdem?
Ja, fast. Aber mich würde interessieren, ich habe verstanden, ich muss risikoorientiert vorgehen. Also da, wo Daten gefährlicher sind, sensibler sind, da muss ich mehr Maßnahmen ergreifen als bei denen, die man sich vielleicht auch anderweitig einfach beschaffen könnte. Aber mit dem Artikel 28, wer ist denn da jetzt verpflichtet? Also da geht es ja sowohl um den Auftraggeber als auch den Auftragnehmer, also den Auftragsverarbeiter. Aber wer muss sich jetzt darum kümmern, dass das alles im Rahmen dieses Dienstleistungsverhältnisses funktioniert?
Also verantwortlich ist immer der Verantwortliche, ne? Also deshalb heißt er ja verantwortlich und der muss sozusagen gegenüber den Betroffenen eben dass jeder, ne, und auch gegenüber der Aufsicht muss er jederzeit nachweisen, dass die Daten, für die er verantwortlich ist, dass die geschützt sind. Und das macht er, wenn er die Daten weitergibt, indem er das eben vertraglich auf einen Dritten überträgt. Also der schließt mit dem einen Vertrag und verpflichtet ihn eben sozusagen nach seiner Risikoeinschätzung die Daten zu schützen. Und ganz wichtig, diese Maßnahmen, die da getroffen werden, müssen eben auch wirksam sein. Ne? Also ich sag mal, die Praxis ist ja, Papier ist geduldig und wir schreiben da mal was auf, ne, bis dann alle Beteiligten zufrieden sind. Aber da sagt die Rechtsprechung eindeutig, das reicht eben genau nicht. Ne? Also ich spiele an auf die, ne, diese Schrems-Rechtsprechung, die so ein bisschen, ne, da ging es um internationalen Datentransfer und wie sind Daten in den USA geschützt. Das lässt sich aber auch übertragen auf diese normale Auftragsverarbeitung, ne, wo es eben auch nicht reicht, dass man einfach ein schönes TOM-Konzept hat, ne, wo man so abhaken kann, ne, sondern man muss halt dann auch sich überzeugen, dass es so ist. Und auch da wieder ein risikobezogener Ansatz für den Verantwortlichen. Ne? Nicht einfach den Vertrag abschließen, sondern sich überlegen, sind das wichtige, sensible Daten? Dann muss ich vielleicht sogar initial da mal hinfahren und mir das mal zeigen lassen oder mir mal ein Testat geben lassen von einem, der das überprüft hat. Und wenn der Auftraggeber dann irgendwie schon ein Jahr oder zwei oder drei oder vier da rumgerödelt hat, dann muss man halt auch nochmal gucken, macht der das denn eigentlich auch? Ne? Das ist dann die Auditierung, Inspektion, ne, wobei, ne, also ob da jetzt eine Vor-Ort-Kontrolle immer sozusagen das richtige Mittel ist, weil, ne, anderes Thema, aber man muss sich auf jeden Fall überzeugen, dass das auch noch so gelebt wird und dann technisch umgesetzt ist, wie es eben vertraglich vereinbart ist.
Also mein Empfinden in der Praxis ist genau an dieser Schnittstelle, es passiert noch zu wenig und es gibt an der Stelle zu wenig Bußgelder oder Rechtsprechung, damit es so funktioniert, wie man sich das mal gedacht hat. Es heißt ja im Klartext, der Dienstleister, der ist dafür verantwortlich, umsetzungsverantwortlich, die jeweils versprochenen und angemessenen Maßnahmen zu treffen. Aber der Verantwortliche, der Auftraggeber, der muss halt sicherstellen durch richtige vertragliche Vereinbarungen, auch mal durch Nachgucken, durch Nachfragen, dass es am Ende auch tatsächlich passiert. Und an dieser Stelle erlebe ich es ganz häufig, sowohl bei kleinen als auch bei großen Auftragsverarbeitern, dass Unternehmen hingehen und sagen, ich will da hinten irgendwie diese Cloud-Leistung haben, super Preis, Leistungsumfang, Verträge, ist ein AVV dabei, also Auftragsverarbeitungsvertrag, ist hier die Liste der TOMs, TOM-Konzept, ist das dabei, super, die sind zertifiziert, wunderbar, Haken dran, fertig. Keine Dokumentation, die Konzentration, die Energie ging in Richtung Preis und Funktionalität und kann ich das gebrauchen? Gegen null Energie, ob denn tatsächlich die versprochenen Schutzmaßnahmen funktionieren oder noch viel weiter, ob denn die Angebote Schutzmaßnahmen überhaupt angemessen sind, wird schon ganz häufig nicht kontrolliert. Würde öfter etwas schiefgehen, würde das öfter in den Fokus geraten und wehtun, wenn man das nicht macht, glaube ich, würde das besser funktionieren. Ich erlebe es inzwischen so, dass eher Unternehmen, die über denen ein großes Bußgeldrisiko schwebt, also eher so Konzerne, da funktioniert es inzwischen wesentlich besser, je nachdem aus welcher Branche, kommt die Aufsichtsbehörde auch da eher mal vorbei, dass solche Dienstleister auch wirklich mal überprüft werden. Im Mittelstand erlebe ich ganz häufig, da werden einfach die Verträge genommen, die Versprechen genommen, die da sind, solange die nichts mit Funktionalität zu tun haben, werden die einfach runtergeschluckt und unterschrieben. Also die Maßnahmen, die Angebote werden runtergeschluckt und die Verträge unterschrieben, so meine ich das. Und das finde ich schade, da wird der Verantwortliche seiner Verantwortung nicht gerecht. Und da sollten sich, glaube ich, alle Verantwortlichen dann bei der Auftragsstellung auch mal überlegen, ob das nicht ein schwelendes Feuer oder Leichen im Keller sind, die irgendwann auch mal wieder rauskrabbeln und mir dann ein echtes Problem bereiten. Wie erlebst du das bei deinen Mandanten?
Ja, das ist der Klassiker, wo sozusagen der gesetzliche Anspruch, der im Datenschutzrecht ja hoch ist, und die Realität aufeinandertreffen. Und also man könnte ja sagen, das ist auch ein risikobasierter Ansatz, ne, dass man irgendwie eine Geschäftsentscheidung für ein Tool trifft und dann sozusagen das an Sicherheit mitnimmt, was es eben gibt. Ne, so die Motivation dahinter kann ich verstehen. Aber es ist natürlich ein klarer Konflikt zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen, die sich aus dem Gesetz ergeben. Ne? Also die technisch-organisatorischen Maßnahmen und die Datensicherheit ist eben so eine notwendige Anforderung, ne? Also so eine Hürde, über die ich drüber muss. Und wenn ich darüber nicht wegkomme, dann darf ich den Vertrag eben gar nicht schließen. Ne? Und da sind sich viele Unternehmen eben nicht bewusst oder nehmen bewusst Risiken in Kauf. Ne? Wenn es das Zweite wäre, würde ich ja fast noch sagen, ne, das ist dann eine Geschäftsentscheidung und ist dann irgendwie, muss man fast schon respektieren. Es entspricht eben nicht den gesetzlichen Anforderungen und man kauft sich da ein Risiko ein. Was ich so ein bisschen die Perspektive, die ich vielleicht auch nochmal mit reinbringen möchte, ist, dass jetzt auch nicht alles bei allen Dienstleistern verhandelbar ist und dass es durchaus auch Dienste gibt, wo man entweder real oder gefühlt abhängig ist von dem Dienstleister, ne? Weil gerade wenn man ein kleines mittelständisches Unternehmen ist und eben einen großen Dienstleister nutzen möchte, ne, dann wird der jetzt nicht auf jede Kritik vom Datenschutzbeauftragten zum TOM-Konzept reagieren und der wird dann halt im Zweifel sagen, dann machst du es halt nicht, ne? Und wenn man dann irgendwie die Azure Cloud nicht nutzen kann als Unternehmen, weil man mit den TOMs von Microsoft nicht einverstanden ist, ist natürlich dann auch hart als kleines Unternehmen da sozusagen auf die Bremse zu treten, ne? Von daher schwierige Entscheidung.
Ja. Was du hast gerade bei mir ein Reizwort leider oder vielmehr ein Reiz ausgelöst mit dem Thema Risiko. Ich erlebe es ganz häufig, wenn ich mit Managern, mit Geschäftsführern über das Thema Risiko spreche, erlebe ich solche Formulierungen wie, ja, dann trage ich das Risiko oder das riskiere ich einfach. Und wenn wir das Ganze, und da bist du jetzt eigentlich der Experte, ich erzähle dir einfach mal, wie ich das jetzt rechtlich interpretiere für mich. Organisationen in Deutschland sind gesetzlich verpflichtet, sich als Gesetz zu halten, klingt ein bisschen paradox, das ist jetzt meine Formulierung. Ja. Als Geschäftsführer habe ich Organisationspflichten und muss sicherstellen, dass meine Organisation sich ans Gesetz hält. Und an der Stelle, wo ich jetzt über Risiken diskutiere, ist es nach meinem Verständnis für Geschäftsführer keine Option, eine Risikoentscheidung zu treffen, ich verstoße gegen das Gesetz. Diese Option gibt es nicht. Wenn ich entscheide, ich erfülle eine gesetzliche Pflicht nicht, verstoße ich gegen das Gesetz und das darf ich als Geschäftsführer nicht. Mein Verständnis ist, wie immer im Recht, es geht um Argumentation. Also wenn ich Dinge mache, können wir darüber diskutieren, wie viel, wie wirksam vielleicht. Es gibt viele, viele Grauzonen, jetzt mal ohne sie konkret zu adressieren, wo man gesetzliche Vorgaben hat und noch nicht klar ist, in welchem Maße muss ich mich in der Praxis damit auseinandersetzen. Wir haben vielleicht in vielen Bereichen noch keine Rechtsprechung. Und da sehe ich den Gestaltungsspielraum, wenn es um Risikoentscheidungen geht. Aber sich aktiv dagegen zu entscheiden, sich ans Gesetz zu halten, da könnte ich mir vorstellen, kommt vielleicht ein Geschäftsführer dann auch mit seinem berühmten Gefängnisbein noch ein bisschen fester in den Knast, theoretisch. Und da würde mich deine Einschätzung interessieren.
Ja, also das ist natürlich ein maximal spannender Bereich, mit dem ich mich auch mal intensiv auseinandergesetzt habe. Also ich habe promoviert über Compliance in Kapitalgesellschaften. Also da habe ich mich tatsächlich mal 2-3 Jahre mit ziemlich genau diesem Thema beschäftigt. Ich stimme dir zu, dass man als Geschäftsführer nicht bewusst gegen das Recht verstoßen darf. Ne? Also da sind wir definitiv einer Meinung. Also wenn ich identifiziert habe, was das Gesetz sagt, und das Gesetz sagt grün, dann darf ich nicht rot tun. Ne? So, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Spannend wird es dann, wird es so in dem Bereich, was muss ich denn tun, um mich da zu informieren, was jetzt eigentlich aus dem Gesetz folgt. Ne? Und da gibt es halt eine ganze Menge Auslegungsspielraum, Grauzonen und so weiter. Und da ist ja auch die Frage, ne, also nur weil mein Datenschutzbeauftragter mir sagt, dass ich was nicht darf, ist das dann schon so? Das kann man ja weiterspinnen. Ne? Also wenn dann ein Unternehmen mal von der Aufsichtsbehörde eine Verfügung gekriegt hat und die Aufsichtsbehörde gesagt hat, das darf man nicht, ist das dann auch schon so? Oder muss man dann gucken, ne, was das Verwaltungsgericht vielleicht gesagt hat, weil das Unternehmen gegen diese Verfügung geklagt hat. Ne? Also von daher, es gibt so einen Eskalationsweg. Aber um den zu gehen und sozusagen den Fuß in der Tür zu halten, ne, wenn man was möchte, was der Datenschutzbeauftragte nicht will als Geschäftsführer, muss halt immer noch, also es darf halt noch nicht endgültig klar sein, was das Gesetz möchte. Ne? Also man braucht eine Lücke oder man braucht so einen Auslegungsspielraum. Und da ist es dann sozusagen, ne, da kommt dann dieses klassische Risikomanagement, was im Aktienrecht auch geregelt ist, dann zum Tragen. Ne? Da muss ich dann halt mir Gedanken machen, so, ne, was sind die Risiken, wenn es halt schief geht, ne, und was habe ich gemacht, um zu vermeiden, dass es zu diesen Risiken kommt? Und das ist natürlich im ersten Schritt Aufklärung. Ne, also ich muss mich informieren, was jetzt das Gesetz sagt. Aber wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, da ist irgendwie, ne, also es ist vertretbar, dass das, was ich möchte, zulässig ist und das ist noch nicht endgültig entschieden, wahrscheinlich durch den EuGH, wird man dann sagen müssen, ne? Also noch nicht endgültig entschieden. So, dann darf ich das tun und dann darf ich in diese Graubereiche reingehen. Aber wenn das dann klar ist und der EuGH entschieden hat und es da irgendwie keinen Weg mehr gibt zu argumentieren, dass das rechtmäßig sein könnte, so, dann darf ich das nicht machen. So ein bisschen das jetzt überraschend, so einen wunden Punkt, oder wunden Punkt will ich gar nicht sagen, aber da hast du so eine Blase bei mir.
Volltreffer, dann bist du Profi, ja. Sowieso. Ja, klasse, vielen Dank für die Einschätzung. Jetzt könnte man so ein bisschen salopp sagen, es kommt drauf an, beliebter Spruch bei Juristen, aber also natürlich trotzdem wahr, aber es am Ende bedeutet es, es gibt Bereiche, da gibt es Spielraum und den kann ich natürlich als Unternehmer, als Manager, als Geschäftsführer nutzen. Es gibt aber andere Bereiche, die sind einfach klar und die Klarheit erreicht man, weil es im Gesetz steht oder weil das Gesetz Spielraum lässt, das aber dann höchstrichterlich dann irgendwann mal entschieden ist. Und wenn ich diese Grenzen überschreite, dann ist die Chance zumindest hoch, dass ich meine ich sag mal, Entscheidungskompetenzen im Sinne einer Risikoübernahme tatsächlich überschritten habe.
Ja, genau. Also aus Sicht der Geschäftsführung könnte man sagen, ne, man muss die Tür, ne, man sollte es nicht anstreben, dass es geklärt wird, ne, weil so lange hat man da noch einen Ermessensspielraum. Genau, also vielleicht kann man es einmal so ein bisschen pragmatischer oder ein bisschen greifbarer machen, indem wir uns mal vielleicht diese Rechtsprechung zu Schrems II angucken und Datenübermittlung in die USA. Das ist im Ausgangspunkt ist es rechtlich, in der zweiten Ebene dann aber eben sehr technisch. Ne? Da hat der EuGH so sinngemäß gesagt, wenn du Daten in die USA gibst, dann musst du eben damit rechnen, dass die Dienste in den USA darauf zugreifen. Wenn du das ausschließen kannst, dann darfst du das tun. Ne? Und dann war so der juristische Trick war so, wir vereinbaren das jetzt vertraglich, dass es nicht rausgegeben wird. Und da hat der EuGH dann gesagt, nee, das funktioniert eben genau nicht. Ne? Also das ist so, Papier ist geduldig, funktioniert da nicht, sondern du musst dir halt auch faktisch sicher sein. Und dann kommt man eben zu so einer Konstellation, die sich dann, ne, und das ist dann Technik, ne, ich gebe die Daten dahin, wenn sie dann nicht verschlüsselt sind, ne, dann darf ich das nicht, ne, das ist ganz klar. Wenn ich sie dann aber verschlüsselt dahin übermittle, dann muss man sich das halt nochmal genau angucken, ne? Also können dann die Dienste in den USA darauf zugreifen, weil der Schlüssel bei dem Dienstleister in den USA ist und sie diesen Dienstleister knebeln können, dann ist man, meine ich, auch in so einem Bereich, der nicht zulässig ist. Aber verschlüsselt man die Daten hier und verschlüsselt man sie dann nach dem Stand der Technik so sicher, dass sie dann da hinten wahrscheinlich nicht geknackt werden, dann darf man es.
Ja, ja. Schwierig. Ich habe ja gesagt, aber ich glaube, wir sind jetzt genau an dem Punkt, wo man sieht, man muss sich das, also es gibt genau diesen Interpretationsspielraum und also manchmal hasse ich die Juristen dafür, aber ich kann es sehr nachvollziehen, weil wenn ich gefragt werde, nehme ich meistens auch solche Positionen ein, nämlich man muss es wirklich am Einzelfall auslegen. Das ist jetzt für mich zum Beispiel ein Thema, da habe ich das Gefühl, ja, bis dahin kann man das jetzt so abstrakt erklären, aber wenn man das jetzt noch genauer, noch verständlicher erklären möchte, auch jetzt hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dann müsste man sich tatsächlich jetzt mal einen ganz konkreten Fall schnappen und das entlang dieses Falls genauer formulieren. Das wird allerdings, ich glaube, zeitlich für unsere Folge ein bisschen knapp, aber wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp für eine Folge der Zukunft.
Ja, sehr gerne.
Ich schaue mal in unsere Notizen rein und auch einmal auf die Uhr. Tatsächlich ist es so, wir haben jetzt schon ganz, ganz ordentlich über technisch-organisatorische Maßnahmen gesprochen. Es gibt, wie ich eben sagte, noch andere Bereiche im Gesetz, wo technisch-organisatorische Maßnahmen eine Rolle spielen. Ich glaube, den wichtigsten Fall hast du mit dem Artikel 28 jetzt aufgegriffen. Vielleicht können wir uns noch irgendwie zum Abschluss noch mal darauf einigen, dass wir uns mal überlegen, was können wir jetzt der Zuhörerschaft noch mit auf den Weg geben? So eher so Tipps, wie kann ich mich Sachen annähern, wie kann ich mich genauer informieren, wenn es um das Thema TOMS geht. Was würdest du deinen Mandantennummer oder was empfiehlst du deinen Mandantennummer oder was als Einstieg?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass man umfassend sozusagen prüfen und sicherstellen muss, dass Daten, die man als Verantwortlicher bei sich hat, dass die geschützt werden. Ne? Also das ist erstmal die generelle Pflicht und das betrifft alles. Ne? Also ob die Daten jetzt bei Dienstleistern sind oder im eigenen Rechenzentrum sind oder in einer App oder ne, egal, was ich damit mache, ich muss das umfassend sicherstellen. Und dann ist eigentlich so der nächste Schritt, bevor man das jetzt irgendwie in Konzepte oder in konkrete Maßnahmen dann überführt, dass man sich vielleicht mal auch wieder so eine Mapping-Aufgabe, ne? Also dass man sich so überlegt, wo habe ich denn überhaupt Daten? Also welche Infrastruktureinheiten habe ich, welche Softwareeinheiten habe ich, welche, ne, welche Dienstleister habe ich? Und wenn man dann als Datenschutzbeauftragte sich fragt, so ne, in unserem Rechenzentrum, ne, habe ich da ein TOM-Konzept oder habe ich da technisch-organisatorische Maßnahmen, kümmert sich da einer drum? Ne, in unserer Cloud-Instanz habe ich da sowas? Ne, in unserem Büro habe ich da sowas? Ne, dann hat man ja schon ne, sozusagen so die Landkarte, auf der man unterwegs ist. Und für jedes einzelne Land auf dieser Landkarte, wenn man in diesem Bild bleiben muss, würde ich mir dann die Frage stellen, was passiert, wenn da was passiert? Ne? Also irgendwie für mobile Endgeräte, ne? Was passiert, wenn der Laptop geklaut wird? Für unser Rechenzentrum, was passiert, wenn da Feuer ist? Für unseren Dienstleister, was passiert, wenn der Dienstleister gehackt ist? Haben wir da, ne? Also haben wir da eine Möglichkeit, darauf zu reagieren? Und wenn man das mit Ja beantwortet, dann würde ich sagen, ist man auf einem guten Weg und hat sozusagen so den Reifegradstufe 1 vielleicht erreicht. Und dann würde ich sagen, muss man Hilfe, ne, dann brauche ich Hilfe von Technikern. Also dann würde ich mit dir telefonieren oder gucken, ob es einen Informationssicherheitsbeauftragten gibt, um dann sozusagen Konzepte zu verfeinern und irgendwie mal konkret über Maßnahmen zu diskutieren, was man vielleicht noch zusätzlich machen muss. Aber wenn man sich irgendwie einmal klar gemacht hat, wo sind überall personenbezogene Daten, was muss ich alles schützen und dann für diese ganzen Orte und Instanzen und Infrastruktur-Assets, nennen wir es mal, dann irgendwie mal so durchgeht, so sind die sicher oder sind sie nicht sicher, was passiert, wenn was passiert, dann hat man den ersten Schritt gemacht.
Ja, das klingt sehr gut. Was mir noch einfällt dazu ist, ich hatte eingangs gesagt, wenn man einen roten Faden als Datenschützer haben möchte, um welche Themen man sich kümmern sollte, dann helfen einem so diese Checklisten oder Controls aus den Informationssicherheitsstandards. Damit bekommt man eine Kameraperspektive auf, was sind die Themen, mit denen ich mich zum Thema Schutz, zum Hauptthema Schutz beschäftigen sollte. Wenn ich als Unternehmen aber bestimmte Einzelvorhaben habe, dann helfen mir diese generischen Gerüste möglicherweise nicht weiter oder ich habe zu viel Overhead darüber, weil da Dinge vorgeschlagen werden, die passen irgendwie nicht gerade zu meinem Thema. Und da würde ich gerne noch zwei weitere Alternativen zur Ideenfindung, was kann alles schiefgehen, mal aufgreifen. Das eine ist, es gibt sogenannte Gefährdungskataloge. Das heißt, da haben sich andere Menschen schon für bestimmte Themen Gedanken gemacht, was kann alles schiefgehen. Einer in unseren, ich sag mal, deutschen Dunstkreis größten Gefährdungskataloge findet man im BSI-Grundschutzstandard. Früher war dieser Bereich Gefährdungskatalog mehrere hundert Seiten dick. Inzwischen in den neueren Versionen ist das ein bisschen dünner geworden, man hat es ein bisschen konzentrierter. Aber wenn ich mir dazu Gedanken machen möchte, was könnte alles schiefgehen, dann lohnt sich durchaus mal ein Blick in einen solchen Gefährdungskatalog. Auch der ist immer noch viele Seiten lang und enthält von Elementargefahren wie Erdbeben zum Wasserrohrbruch so ziemlich alles, nicht technische und technische, was vorkommen kann. Der zweite Tipp, den ich geben möchte, ist vielleicht einfach mal mit den Menschen sprechen, die sich in einem bestimmten Arbeitsbereich auskennen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Risikobewertung mache mit Organisationen, dann hole ich mir einfach mal die Menschen aus der Organisation dazu, die sich in dem Themenbereich auskennen und die vielleicht auch schon ein bisschen dabei sind, also bei dem aktuellen Arbeitgeber oder auch bei früheren. Und wenn ich dann zum Beispiel ein Personalinformationssystem habe, ja, dann hole ich mir natürlich die Menschen aus der Personalabteilung, vielleicht nicht nur Leiter und Leiterin, sondern auch mal die Sachbearbeiter. Und dann erkläre ich denen mal so ein bisschen, was ist so die Idee und was wollen wir rausfinden. Moderiere das so ein bisschen an, aber am Ende mache ich ein Brainstorming und versuche mal rauszufinden, was haben diese Menschen für Erfahrungswerte aus ihrer Berufspraxis, was alles schief geht typischerweise. Und es ist schon ein großes Ziel, wenn ich es schaffe, diese Sachen zu dokumentieren und für alle diese Erfahrungsrisiken oder Erfahrungsgefährdungen vielmehr auch eine passende Gegenmaßnahme zu finden. Das ist nicht teuer. Und da reichen manchmal auch einfach so 3 bis 5 Leute aus, richtig ausgewählt, mit denen ich mich tatsächlich dann mal eine Stunde oder zwei hinsetze oder zweimal eine Stunde mit drüber nachdenken dazwischen. Und davon kann man sehr, sehr lange zehren und macht Sachen, die auf jeden Fall immer Volltreffer sind. Das werden alles Maßnahmen sein, die auf jeden Fall extrem wirksam sind, weil sie auf genau diesem Erfahrungsschatz beruhen.
Ja. Wie so oft, Datenschutz ist ein Teamsport. Ne? Also das kann ich ergänzen aus meiner juristischen Perspektive. Versucht nicht, also liebe Juristen, versucht nicht, die Leute, die aus der technischen Ecke kommen, sozusagen in eure juristische Denke zu zwingen und den Katalog zum alten BDSG wieder hervorzuholen, was sich ja so wunderbar abhaken lässt, ne? Sondern seid offen und holt euch Hilfe, lasst euch das erklären und seid offen zu diesen Konzepten aus der IT- und Informationssicherheit.
Super. Lieber Bernd, ja. Ich glaube, dann haben wir es schon wieder geschafft.
Ich denke auch. In der nächsten Folge geht es dann wieder weiter mit Themen aus dem Datenschutzmanagement. Wir erzählen dir, womit wir uns in unserem Arbeitsalltag als Datenschutzbeauftragte beschäftigen und vor allem, wie wir das genau machen. Wenn du Fragen hast oder uns einmal erzählen möchtest, wie du deine Aufgaben stemmst, dann schreib uns doch eine Nachricht oder schreib uns eine E-Mail. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich, euch alle wieder zu hören beim nächsten Mal und verabschiede mich.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns bitte eine Bewertung. Und wenn du Fragen zum Datenschutzmanagement hast, dann schreib uns diese einfach hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Datenschutz Insider. Dein Podcast zum Datenschutzmanagement mit Bernd Schmidt und Thomas Rosin.